Dankeschön. Ich lade euch ein, mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen, und zwar Kapitel 6. Johannes 6, da haben wir ein langes Gespräch oder eigentlich eine lange Diskussion von Jesus, und ich greife ein paar Verse mitten raus. Also es lohnt sich, das nochmal auch das ganze Kapitel oder die ganzen Kapitel zu lesen. In dem englischen Bibelkreis, den wir freitags haben, lesen wir seit, ich glaube, Monaten das Johannesevangelium. Und eine Sache, die uns immer wieder deutlich wird, ist, wie zentral der Punkt ist, einfach die Frage, wer ist Jesus? Also in dem, was er sagt, in dem, was er tut, in jedem Wunder, was er tut, geht es letztlich um seine Identität, wer er ist. Und wir lernen ihn immer besser kennen. Und um einen wesentlichen Punkt davon geht es auch hier, und das ist Johannes 6, die Verse 47 bis 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Herr, wir beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem englischen Journalist, der ein kleines Experiment gemacht hat. Ich vermute, der hat seine Reisekosten dafür bezahlt gekriegt von irgendwem. Er hat ein 3-Pfund-Brot gekauft, oder mehrere, nehme ich an, und hat sich an verschiedene Straßenecken in verschiedenen Städten dieser Welt gestellt und hat Leute angesprochen, gesagt, ich gebe dir dieses Brot, wenn du eine Stunde für mich arbeitest. Und es gab sehr interessant, was für Reaktionen es gab. Also in Hamburg, weiß nicht, ob er im Jungfernstieg stand oder wo, haben die Leute ihn einfach ausgelacht, wenn die überhaupt zugehört haben. In New York kam die Polizei, um ihn zu verhaften. In Lagos, in Nigeria, waren einige, die waren bereit, 3 Stunden zu arbeiten für das Brot. In New Delhi waren etliche Leute, die bereit waren, den ganzen Tag zu arbeiten für dieses Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot. Das heißt, es geht hier um das Zentrum. Es geht um Lebensmittel und Lebensmitte. Er spricht nicht von einer Zugabe. Er spricht nicht von einem Extra, von einem Aufstrich oder so. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Gestern im englischen Gottesdienst waren viele Afrikaner, da habe ich gesagt, ja, ich bin der Reis des Lebens oder so. Aber nicht der Keks des Lebens, ja, oder das Nutella des Lebens. Okay, für manche Leute ist Nutella Hauptnahrungsmittel, ich weiß. Ich bin das Brot. Jesus ist das Brot, das heißt, auch im Geistlichen, es geht nicht um religiöse Dekorationen. Es geht um unser Leben selbst. Und er lehrt uns ja zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das Brot steht für alles, was für uns lebensnotwendig ist. Und am Anfang, es ist ein dicht gefülltes Kapitel, hier Kapitel 6 im Johannesevangelium, am Anfang wird nebenbei erwähnt, dass wir kurz vor dem Passafest sind. Und darauf folgt das Fest der ungesäuerten Brote, wo eine Woche lang ungesäuertes Brot gegessen wird, ja, Matzen, wie wir sie im Abendmahl haben, als Erinnerung an die Rettung Israels durch Gott aus Ägypten. Und dann geht es weiter in dem Kapitel und wir lesen, wie Jesus 5000 Mann plus Frauen und Kinder satt macht. Mit den berühmten 5 Broten und 2 Fischen. Und vielleicht kommen wir schon auf die Spur. Hier geht es nicht einfach um einen netten Trick. Guck mal, was ich kann. Oder um eine einfache Machtdemonstration. Sondern hier geht es um etwas Lebensnotwendiges. Diese Leute müssen jetzt was zu essen kriegen. Im Markus 8, da ist dann von diesem zweiten Speisungswunder, der Speisung der 4000, die Rede. Das ist ja interessant, er macht relativ kurz nacheinander 2-mal ein sehr ähnliches Wunder. Das 2. Mal sind die Jünger genauso aufgeregt, ja, wie das denn jetzt hier gehen soll, wie beim 1. Mal, als wäre da gar nichts passiert vorher. Und Jesus selbst sagt, also die Jünger sagen, schickt die nach Hause, dass sie was essen können. Und er sagt, wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten. Das heißt, sein Eingriffen hier wiederum ist lebensnotwendig. Wir lesen dann weiter im gleichen Kapitel, alles in einem Kapitel, wie Jesus seinen Jüngern im Sturm begegnet. Da sie fürchten, und diese hartgesottenen Fischer fürchten um ihr Leben, und er kommt auf dem Wasser gehend zu ihnen ins Boot. Und sogleich war das Boot am Land, heißt es dann. Also, Jesus rettet aus der Gefahr. Und wir sehen das quer durch das ganze Johannesevangelium. Ja, ist eine von diesen Predigten. Johannes 2, das erste Wunder, was Jesus tut, eine Hochzeit in Kana, Wasser zu Wein, so rum. Der Tillmann, unser Leiter von Ansgar-Kirche, als jemand aus einer Weingegend geheiratet hat, war dann das Wasser irgendwann alle. Wein hatten wir noch reichlich, aber der Wein war alle und er macht aus Wasser Wein. Das ist nun kein lebensrettendes Wunder, würde ich doch betonen. Aber er rettet dieses Brautpaar und ihre Familien vor absoluter Schande in diesem Dorf. Da hätte man wahrscheinlich auf Generationen davon erzählt, ja, diese Leute da, die geheiratet haben, wo es nichts zu trinken gab, also nebenbei, die hatten ja schon reichlich den Wein leer gemacht, aber das ist dann das, was so in Erinnerung bleibt. Und er rettet sie vor dieser Schande. Kapitel 4 lesen wir von dem todkranken Sohn eines königlichen Beamten, den Jesus heilt. Kapitel 5, der Mann am Teich von Bethesda, der seit 38 Jahren gelähmt ist und nicht nur nicht mehr sich körperlich bewegen kann, sondern auch keinerlei Hoffnung mehr hat. Erinnert euch an diese Geschichte. Jesus fragt ihn, willst du geheilt werden? Das ist eigentlich, sollte man denken, keine so komplizierte Frage. Und er kann aber nur noch antworten, ja, geht ja nicht. Es geht ja nicht. Ich habe ja schon alles probiert. Ich bin zu langsam, bis ich da im Wasser bin und so weiter. Und er ist nicht in der Lage, auch noch das einfachste Glaubensbekenntnis Jesus zu sagen. Und Jesus heilt ihn trotzdem und stellt ihn neu auf die Füße und gibt ihm neues Leben. Und es geht so weiter, wenn wir das Evangelium weiter durchgehen, bis hin zur Heilung von Lazarus. Nein, nicht Heilung. Die Heilung hat er sozusagen verweigert, indem er spät kam. Die Totenauferweckung von Lazarus. Und wir hören all diese Zeugnisse und all diese Geschichten. Und meine Frage an dich ist, kannst du Jesus vertrauen? Dass er deinen Mangel kennt. Deine finanzielle Situation, die Seminararbeit, in der du hängst, Konflikte bei der Arbeit, ja, deine Beziehung oder die Beziehung, die du dir wünschst, glaubst du, dass er weiß, was dir fehlt, welche Not du hast und dass er eingreifen kann und dass er eingreifen will? Das gehört ja beides zum Vertrauen, oder? Ich sage, er ist fähig und er ist willig. Ich sage, wenn er nur willig ist, aber nicht fähig, dann kann er mir nette Worte sagen. Und ich glaube, er begegnet uns so, dass wir Gewissheit haben dürfen. Ja, ich sehe deinen Mangel. Ich sehe die Not und ich bin mittendrin. Und ich will dir aushelfen. Komm damit zu mir. Also Jesus hat genug, sehen wir. Und wir sehen ein zweites, Jesus gibt das Leben. Er hört gern die Bitte um das tägliche Brot. Nur, das löst nicht unsere letzten Probleme. Habt ihr das gelesen, habt ihr das mitgekriegt eben in Vers 49? Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Also nicht deswegen, nicht auf der Stelle. Aber sie sind letztlich doch gestorben. Gott hat auf wunderbare Weise sein Volk versorgt. Ich lese gerade wieder durch die 5 Bücher Mose und es ist faszinierend, dieses Hin und Her. Also sie ziehen irgendwie gefühlt 10 Meter weiter, dann ist wieder irgendein Problem, dann klagen sie zu Gott und sagen, ach, in Ägypten war alles so schön und je länger sie da weg sind, desto schöner wird's. Und Gott tut ein Wunder. Gut, zwischendurch wird Gott auch zornig, aber er tut dann ein Wunder, versorgt sie, dann gehen sie wieder 10 Meter weiter und meckern wieder los. Aber er versorgt sie. Er gibt ihnen dieses wunderbare Brot vom Himmel und das wird in der ganzen Bibel gefeiert. In Psalm 78, Vers 23 lesen wir, er gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels und ließ Manna auf sie regnen zur Speise und gab ihnen Himmelsbrot. Brot der Engel aßen sie alle, er sandte ihnen Speise in Fülle. Und dann geht es noch weiter, er ließ Fleisch auf sie regnen, wie Staub und Vögel, wie Sand am Meer. Also er versorgt sie auf wunderbare Weise und es wird noch heute besungen. Und doch sagt Jesus, ja, sie haben das gegessen, aber dann sind sie irgendwann gestorben. Die irdische Versorgung, die ein wunderbares Geschenk ist von Gott, wo wir ihn drum bitten, die hat ihre Grenzen. Der Wein ist irgendwann ausgetrunken, die Hochzeitsfeier ist irgendwann vorbei. Der Geheilte wird irgendwann wieder krank und wird sterben. Und Lazarus, ich habe das neulich schon mal gesagt, der arme Kerl musste 2-mal sterben. Und dazu kommt die Erfahrung, dass das Wunder auch überhaupt gar nicht erst überall da ankommt, wo wir sehen, dass es gebraucht würde. Da ist die Gemeinde in Nordnigeria, die um Schutz betet. Und die Jungs können echt beten. Und der Pastor wird ermordet. Die Kirche wird niedergebrannt. Da ist die Hartz-IV-Empfängerin, die dranbleibt und betet für einen Job. Und alle Türen scheinen sich zu schließen. Und da ist der Familienvater, für den sich ganze Gebetsketten rund um den Erdball einsetzen und eine tückische Krankheit rafft ihn dann doch hinweg. Der Glaube, den Jesus uns schenkt, der ist nicht so schwach, dass wir solche Situationen unter den Teppich kehren müssten. Nee, da reden wir lieber nicht drüber, das versaut uns hier die Stimmung. Denn wir können denen mitten ins Gesicht schauen. Und ja, ich glaube, Gott greift immer noch ein. Und ich glaube, Gott will heilen. Und ich glaube, Gott will mehr tun, als wir zurzeit hierzulande erleben. Und ich sage es immer wieder gerne und ja, so lange, wie es nötig ist, dass chronische Krankheit, wie jedes chronische Problem, oft auch chronisches Gebet braucht. Kannst du nicht sagen, ich habe einmal gebetet, Gott hat nicht gehandelt, dann will er wohl nicht. Dann bleib dran. Nur, heute will ich das andere betonen, auch wenn wir die größte Vollmacht haben oder hätten, dann leben wir immer noch in einer Welt, in der gestorben wird und in der getötet wird und in der gehungert wird und in der gelitten wird. Und das werden wir bei aller Linderung nicht abschaffen. Und auch der frömmste Christ und der glaubensvollste Christ kann nicht erwarten, dass das alles ihn nichts angeht und an ihm vorbeigeht. Es gab so Bewegungen, die sowas behauptet haben. Die haben meistens nicht so, ich habe mal jemanden in einer Talkshow gesehen, der war gar kein Christ, der hat gesagt, ich werde nicht sterben. Das ist nur eine Sache, wir sterben nur, weil wir glauben, dass wir sterben müssen. Also irgendwann ist die Bewegung dann eingegangen, als er nicht mehr wahr. Nein, wir leben in dieser Welt. Und Jesus kommt wieder und er wird es verwandeln. Aber so lange gibt es all diese Dinge noch. Und umso besser, umso kostbarer zu sehen, Jesus ist damit nicht am Ende. Er sagt nicht, ja, kann ich halt nichts machen. Und er hat mehr auf Lager. Er bringt nicht nur Hilfe für alle Lebenslagen, so wunderbar das ist, sondern er bringt das Leben selbst. Er bringt das Leben selbst. Erinnert ihr euch an die Frau in Samarien am Jakobsbrunnen? Da geht es dann Diskussion um den Brunnen und das Wasser und so weiter. Und dann sagt Jesus zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Und dann würde man sagen, ja, ist ja ganz normal. Ist mir noch nicht aufgefallen, dass das ein Mangel ist, aber nur, weil wir den Vergleich nicht haben. Denn dann sagt er, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt, sprudelt. Er schenkt uns dieses Wasser des Lebens. Ja, oder hier in Kapitel 6, weiter vorne spricht er schon mal vom Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Also ich stille den Hunger, ich stille den Durst ein für alle Mal, ist die Zusage von Jesus. Und das ist die tiefere Spur, die sich durchs Johannesevangelium zieht. Wir haben eben diese wunderbaren Situationen vom Eingreifen von Jesus in Notsituationen gesehen. Aber da ist noch eine tiefere Spur. Schon in Kapitel 1 begegnet Jesus Andreas und Petrus und Nathanael und er spricht in ihr Leben hinein und er spricht ihnen sein Leben zu und nimmt sie in diese Jüngergemeinschaft mit sich hinein. Kapitel 2, ja wunderbar, es gibt wieder was zu trinken, aber Jesus macht hier nicht einfach den Getränkeservice, sondern es heißt dann, und er offenbarte, das war das erste Wunder, das Jesus tat in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist der einzige eigentliche Schlüssel. Nicht, dass da guten Wein gab, sondern er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Sie erkennen, wer er ist. Kapitel 3, der alte Nikodemus, dem Jesus den Weg zum ewigen Leben zeigt. Kapitel 4 hatten wir gerade schon, führt Jesus die Samariterin an die Quelle, die jeden Durst für immer stillt. Und Kapitel 6 zeigt er nicht nur, dass er auf dem Wasser laufen kann, sondern mitten im Sturm ist er bei seinen Jüngern. Ich finde das so wunderbar. Er hätte ja auch von Ferne irgendwie diesen Sturm stillen können, so Fernheilung sozusagen. Wäre auch toll. Aber er sagt, ich bin hier, Jungs. Mittendrin. Und vielleicht erleben wir nicht immer, dass der Sturm sofort weg ist, oder dass wir sofort am Ziel sind, aber wir dürfen erleben, Jesus ist da, mitten im Sturm. Und das gilt für dich. Er kennt deinen Hunger. Er kennt deinen Durst. Er kennt die Frage, wozu bin ich eigentlich hier? Wer bin ich eigentlich? Er weiß um deine Einsamkeit, um das Gefühl, nicht reinzupassen vielleicht. Und was es ist bei dir? Er sagt, dafür habe ich Brot, um diesen Hunger zu stillen. Und das ist nicht so eine oberflächliche Sättigung. So wenn du so pappiges Weißbrot isst und also verbrauchst mehr Energie beim Essen, als das du kriegst. Ich habe Wasser, um deinen Durst zu stillen, komm doch zu mir. Und Vers 37 hier in Johannes 6 hört ihr von mir immer wieder im Abendmahl, wer zu mir kommt, sagt Jesus nicht, dann werde ich mal gucken. Ich will mal seinen Lebenslauf anschauen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was immer du erlebt und getan hast, wer immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich gebe euch Leben, ich gebe euch nicht nur biologische Existenz, sondern Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Denk an das Bild, was wir vorhin gehört haben mit dem Wasser. Ich muss gerade daran denken, das ist nicht, wir reden in der Regel davon, dass er uns füllt, dass da was in uns reinkommt, weiß nicht, mit der Gießkanne oder ein paar Tropfen oder so ein kleines Flämmchen. Aber wir steigen in das Wasser rein. Echt, das ist ein super Bild, oder? Ist ja auch vom Heiligen Geist. So wie in Hesekiel, ja, steigt er in diesen Strom hinein. Und das ist ein ewiges Leben, was nicht erst im Jenseits beginnt. An einer Stelle war ich gestern bei der Beerdigung nicht einverstanden, als jemand sagte, jetzt hat sie ewiges Leben. Dachte ich, nee, das hat die schon 50 Jahre gehabt. Aber jetzt sieht sie es in einer anderen Dimension. Dieses ewige Leben beginnt da, wo ein Mensch auf Jesus vertraut. Du legst dein Leben in seine Hand, er schenkt dir wirkliches Leben. Äußerlich, vielleicht denkst du erstmal, es ändert sich ja gar nicht so viel. Sieht immer noch genauso aus, fühlt sich immer noch genauso an wie vorher. Aber er hat was Neues angefangen. Und es wächst und es reicht dann über den Tod hinaus bis in die Ewigkeit. Ich hatte Lazarus erwähnt und da gibt es diese wunderbare Begegnung mit den Schwestern. Und erinnerst du dich, was Jesus zur Martha sagt? Ich bin, wieder wie hier, ich bin das Brot, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann die einfache Frage, glaubst du das? Jesus schenkt Leben. Und Jesus versorgt. Und wenn ich euch nur diese zwei Sachen erzählen würde, das ist schon ziemlich gut, aber da würde ich immer noch das Beste weglassen. Und deshalb ist auch das eine Drei-Punkte-Predigt. Denn Jesus gibt sich selbst. Er gibt nicht etwas, sondern er gibt sich selbst. John Piper hat gesagt, Jesus kam nicht nur allein, um Brot zu geben, sondern um Brot zu sein. Jesus kam nicht nur, um Brot zu geben, sondern um Brot zu sein. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Er gibt sich selbst. Im Sturm ist das größte Geschenk seine Gegenwart. Beim Brotwunder, ist euch das aufgefallen, dass Jesus nicht einfach Brot herbeizaubert? Wäre ja auch kein Problem gewesen. Sondern da sind diese 5 Brote, diese 2 Fische. Und die gehen durch seine segnenden Hände. Und dann werden davon 5000 satt, als es durch seine Hände geht. Und übrigens, wenn ihr die Geschichte vor Augen habt, die 5000 finden das richtig super und wollen Jesus zum Brotkönig machen, zum Burger King. Ja. Und Jesus sagt, ihr habt es nicht verstanden. Folgt der Spur der Brotkrümel. Und sie führen euch zu dem, der das wahre Brot ist. Der sich selbst gibt für euch. Dieses Abendessen hier, das ist eigentlich ein Hinweis auf was Größeres. Da ist der, der sein Fleisch und sein Blut gibt, damit wir Leben haben. Und das wird kontrovers hier. Ja, es geht dann weiter hier in Vers 52, da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? So, boah, ist ja eklig. Aber er gibt sich. Das ist der Punkt. Und nicht nur, dass er sich für uns opfert und dann ist er eben hin. Ja, so wie sonst Menschen, die ihr Leben opfern. Gab es diesen Pater im KZ, der für den Familienvater sein Leben gegeben hat. Und dann war er tot und der andere war weiter bei seiner Familie. Aber dessen Leben war vorbei, zumindest auf dieser Erde. Oder da ist dieser Sündenbock im Alten Testament, ja, nachdem unsere modernen Sündenböcke benannt sind, dem der Priester die Sünde des Volkes symbolisch aufgelegt hat, also ein echter Bock, und der wurde dann in die Wüste gejagt, wo er dann irgendwo umgekommen ist. Und der war dann aber eben weg. Sondern bei Jesus ist es anders. Er gibt sich uns. Er kommt zu uns, er kommt uns ganz nah in seinem Opfer. Er sagt, nehmt, esst. Nehmt mich auf in euch. So nah will ich euch sein. Dass wir davon sprechen, dass Christus in uns lebt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, Vers 56, der bleibt in mir und ich in ihm. Also ein Opfer, das eine bleibende Hingabe ist und eine tiefe Beziehung begründet, bis heute. Also Jesus beschenkt dich, er gibt dir Gaben, er gibt dir Leben, aber vor allem, er gibt sich selbst. Er gibt dir sich. Und dann bleibst du in mir und ich in dir, sagt Jesus. Also wir dürfen wissen, er lebt in uns. Wir sind nicht allein. Er führt uns sozusagen von innen auf seinen Wegen. Er schenkt uns Sieg. Er sagt, denn hier sagt Johannes später zu uns, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Du bist nie allein. Keiner Situation. Wenn Christus in dir lebt. Und übrigens, das ist eine Realität, die du im Glauben ergreifst. Die spürst du nicht ständig. Das ist auch nicht das Ziel. Das ist schön, wenn du sagst, ich weiß, ich spüre das so, du bist gerade bei mir. Aber auch wenn du es nicht spürst, ist er bei dir. Und das ist was, was wir im Glauben ergreifen. Und du kannst ihn aufnehmen. Vielleicht hast du das noch nie getan. Sag, ja, Jesus, komm in mein Leben. Dann kannst du ihm das im Gebet sagen, Jesus, ich will mein Leben nicht mehr alleine führen. Ich gebe dir alles. Das, was mir gelungen ist und das, was mir misslungen ist. Vergib mir, wo ich schuldig geworden bin. Und er tut es gerne. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und vielleicht hast du diese Entscheidung vor vielen Jahren getroffen. Aber du merkst, ja, ich mache mich immer wieder selbstständig. Und ich rutsche in so eine Beziehung mit Jesus, wo ich ihn mal herbeihole, wenn man Not am Mann ist und dann möchte ich eigentlich lieber von ihm in Ruhe gelassen werden oder so. Und das ist gut, wenn du ihm das neu sagst. Das mein ganzes Leben gebe ich dir. Die schwierigen Zeiten und die guten Zeiten. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl und wir essen und wir trinken. Und auf eine geheimnisvolle Weise, an der Theologen sich die Zähne ausbeißen, ist Christus da im Essen, im Trinken. Und er begegnet dir. Er beschenkt dich mit seiner Gegenwart. Mit seiner segnenden, vergebenden, wiederherstellenden Gegenwart. Ja, manchen schreckt vielleicht die Vorstellung, dass Jesus mir so nahe kommt. Ui, dann sieht er, was alles nicht in Ordnung ist. Das weiß er schon. Aber du kannst es ihm geben. Und du kannst ihm sagen, ich nehme dich in mein Leben auf. Komm hinein. Bleib in mir, räum in mir auch auf. Und ich will in dir bleiben. Und nochmal, Jesus sagt zu dir, wenn du dieses Brot isst, wirst du leben in Ewigkeit. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.